herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Lieben, es ist sie wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, denn heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar geht es um das Thema Beckenboden in der Schwangerschaft und danach. Ich freue mich riesig, denn ich habe die Expertin hier, die gerade auch gemeinsam mit ihrer Kollegin ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat, die Beckenbodenrevolution. Das habe ich euch bei Insta auch schon vorgestellt. Liebe Rike, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal vor und ja, erzähl doch mal, was du gemacht hast und wie du Frauen begleitest.
Ja, hallo, liebe Martina. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin immer so froh, wenn ich das Thema weiter raustragen darf für uns, für die Mama Academy, nämlich auch mit meiner Kollegin Katharina zusammen. Wir machen uns ja ganz stark für dieses Thema. Und ich bin Frauenärztin mit eigener Praxis in Frankfurt und Beckenbodenspezialistin und ja, selber dreifach Mama jetzt ganz frisch. Deswegen, wenn ihr im Hintergrund ein paar Babygeräusche hört, lasst euch nicht stören. Mein Kleiner ist auf meinem Schoß. Das geht gerade nicht anders. Viele von euch werden das kennen. Und ja, zusammen mit Katharina habe ich die Mama Academy gegründet vor knapp 5 Jahren. Und das ist eine Online-Plattform für werdende Mamas und Mamas, wo wir medizinisches Wissen zusammen mit mentaler Gesundheit groß machen. Und ein ganz großer Schwerpunkt dafür ist der Beckenboden. Da bilden wir auch Fachkräfte aus, also auch Frauenärztinnen und Hebammen, Physiotherapeutinnen, weil das Thema doch einfach immer noch sehr stark im Tabu ist und viele Frauen einfach keine Hilfe erfahren und viel zu wenig Aufklärung.
Das ist so, so wertvoll. Ich bin ja gerade in der 29. Woche schwanger, deswegen ist es für mich natürlich auch total spannend. Auch ich würde sagen, wir starten da einmal. Wie kann man denn besonders gut vorbeugen, gerade jetzt in der Schwangerschaft? Denn ich höre ja von allen Seiten, ja, es ist wichtig, irgendwie den Beckenboden jetzt schon zu trainieren. Und vielleicht kannst du darüber auch mal einfach aufklären, warum das in der Schwangerschaft schon so wichtig ist.
Da bist du tatsächlich schon so an den richtigen Adressen dran, weil ganz viele kämpfen ja noch mit den Mythen rund um das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft. Es wird ja immer gerne erzählt, dass Beckenbodentraining in der Schwangerschaft die Geburt verzögert sozusagen, dass es einfach zu einer erschwerten Geburt führt, weil dann der Muskel so stark ist oder dass das Ganze gar nichts bringt in der Schwangerschaft, sondern erst danach, weil das Baby muss ja durch den Beckenboden durch quasi. Und da gibt es immer noch so ganz viele Mythen. Und uns ist ganz wichtig, genau das eben aufzulösen, denn Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ist die wichtigste Prävention, die wir eigentlich machen können. Denn viele Frauen leiden an Beckenbodenbeschwerden in der Schwangerschaft. Wir wissen es ungefähr mehr als 50% bis zum Ende der Schwangerschaft Urin verlieren. Und da wird halt oft dann gesagt, ja, das ist normal, das Baby drückt auf die Blase. Aber dem ist nicht so. Da gibt es Veränderungen, die durch die hormonelle Umstellung passieren, dass die Blase sich viel mehr bewegen kann zum Beispiel. Und diese Veränderungen können bleiben nach der Geburt. Und deswegen ist auch die Schwangerschaft der größte Risikofaktor, erstmal irgendwann Beckenbodenbeschwerden zu bekommen im Leben. Und das, was wir tun können, ist, dass wir uns mit dem Beckenboden erstmal verbinden, also in Kontakt aufnehmen, gucken, kann ich den Beckenboden überhaupt steuern? Weil 1/3 der Frauen können das nicht. Und wenn ich das aber in der Schwangerschaft schon merke, dann lege ich da einen ganz großen Grundstein für meine weitere Gesundheit. Denn ich muss erstmal lernen, den Beckenboden richtig anzuspannen und auch entspannen zu können. Und das ist ganz wichtig. Und in der Schwangerschaft liegt der Schwerpunkt auch auf der Entspannung. Das heißt, wirklich bewusst den Beckenboden loszulassen. Was ich tagtäglich in der Praxis sehe, sind viele Frauen mit verspannten Beckenböden. Wir sind oft gestresst im Alltag. Wir atmen nicht mehr tief in den Bauch. Wir atmen eher in den Brustkorb. Wir halten alles fest. Viele Frauen knirschen mit den Zähnen, beißen nachts auf die Zähne, was immer unbewusst reflektorisch auch den Beckenboden anspannt. Und damit kann ich dann, wenn ich den Beckenboden richtig trainiere, und das heißt, ihn kräftige, aber auch entspanne, dann kann ich die Geburt sogar erleichtern. Und zwar die Geburtszeit verkürzen und auch das Risiko für Beckenbodenschäden senken. Und deswegen ist das eigentlich genau das Wichtigste in der Schwangerschaft.
Ach, total spannend. Zum Glück unterhalten wir uns heute, Rieke. Ich habe nur gehört, ja, es ist schon gut, jetzt jeden Tag mal so 5 Minuten das zu üben. Und dann, ich muss dir ehrlich sagen, Rieke, ich denke mir dann immer, okay, ich versuche das jetzt zu üben. Nur ich weiß dann auch immer nicht, ob ich es richtig mache. Und denke dann jetzt, also ich versuche das jetzt und versuche ihn anzusteuern. Meine Hebamme meinte auch, ja, es gibt irgendwie so 3 Ebenen, wie man den Beckenboden auch wahrnehmen kann. Man kann ja mit Bildern arbeiten. Kannst du da nochmal vielleicht so ein paar Ideen an die Hand geben, wie Frauen im Beckenboden in der Schwangerschaft zum Alltag gut trainieren können?
Total gern. Also erstmal das Problem, was du hast, das haben die meisten Frauen. Dass sie sich nicht sicher sind, mache ich es richtig. Und in unserem Buch schreiben wir da auch nochmal ganz explizit drüber, wie man das gut machen kann, auch in unseren Online-Kursen. Aber es geht vor allem darum, wir haben auch so eine Art Selbsttest, den wir machen können. Wir erklären das auch nochmal im Buch ganz genau. Aber du kannst ja selber auch mal tasten. Ja, wenn du dir wirklich unsicher bist, dann, ich meine, die meisten von uns haben schon mal einen Tampon benutzt. Wenn man einfach mal die Hände wäscht und den Finger einführt und dann mal den Beckenboden anspannt, dann spürt man schon, ob man da dran kommt oder nicht. Ja, genauso auch, ob man den wieder loslassen kann und entspannen kann. Das kann man in einer ruhigen Minute einfach mal machen. Und wenn man sich sagt, oh, ich bin mir da so, ich traue mich vielleicht nicht, und man hat das Glück wie du, man hat eine Hebamme, die einen schon in der Schwangerschaft kennenlernt, dann fragt man die doch einfach. Vielleicht kann sie mal gucken, weil die untersucht ja tagtäglich. Oder auch die Frauenärztin beim nächsten Vorsorgebesuch. Einfach mal fragen, können Sie mal schauen, ob ich an meinem Beckenboden drankomme, ob ich den richtig ansteuern kann. Das ist wirklich sehr leicht zu tasten und das ist eine sehr große Hilfe, weil wenn ich feststelle, dass die Frau das in der Schwangerschaft nicht kann, dann und ich sie auch mit meinen guten Ansagen nicht dahin bringen kann, dann würde ich sie immer zu einer Physiotherapeutin schicken, weil das ist wirklich entscheidend für die Geburt. Denn unter der Geburt hat man ja auch eine Extremsituation. Man hat Schmerzen vielleicht, die einen rausbringen, die einen in eine Anspannung reinbringen. Und wenn dann jemand sagt, und jetzt den Beckenboden loslassen, und ich habe das noch nie geübt, dann weiß ich gar nicht, was die von mir möchte. Mhm. Wenn ich aber die Zeit nutze und du bist jetzt in der 29. Woche, du hast, wenn es gut läuft, noch 11 Wochen, dann hast du ja noch 11 Wochen, das jeden Tag mal zu üben. Und dann ist das für dich so ein Automatismus, dass das gar kein Problem darstellt, ne? Auch unter so einer Extremsituation. Und wenn du sagst, so im Alltag, wir können natürlich, es gibt immer diese Tricks, ja, an der Ampel, Beckenboden anspannen, entspannen, das ist gar nicht so gut. Ich würde immer sagen, lieber 5 Minuten abends auf dem Sofa, sich mal hinlegen, Beine aufstellen, also die Füße aufstellen, dass die Knie nach oben zeigen und dann einfach mal die Hände auf den Bauch legen und tief in den Bauch atmen und dabei auch ins Becken atmen. Einfach mal loslassen, den Bauch, dem Beckenboden ganz viel Platz geben und bei der Ausatmung dann alles sanft anspannen lassen und da mal in diesen Kontakt reingehen und gucken, spüre ich, dass sich da was bewegt. Und wenn ich sage, ich weiß nicht, ob sich da was bewegt, dann kann man auch mal die Finger von außen auf den Damm drauflegen und mal, wenn man so eine engere Yogahose anhat, und spüren, ob sich der Damm bewegt. Auch das kann man testen. Und diese tiefe Bauchatmung ist eigentlich die perfekte Übung in der Schwangerschaft. Und die kann man super gut durchführen.
Darf ich mal kurz wiederholen, Rieke? Also wenn ich jetzt abends auf dem Sofa liege und die Beine nach oben mache, dann würde ich...
Also aufstellen, ja, die Füße aufs Sofa stellen dann sozusagen.
Genau, genau. Und wenn ich dann beim Ausatmen den Beckenboden anspanne, richtig?
So ist es, genau.
Ja.
Ja, und das darfst du dir auch, kann man sich ganz leicht erklären, weil wenn ich mich jetzt hinstelle und ich atme ein, dann werden ja meine Lungen sehr groß und die drücken alles nach unten und dann müssen ja meine Organe irgendwo hin. Und das heißt, der Beckenboden gibt Platz, der entspannt in der Situation. Und dann, wenn ich wieder
entspannt,
genau, ja. weil die Lunge runterdrückt sozusagen. Und wenn ich dann ausatme, dann wollen die Organe wieder nach oben gezogen werden. Die Lunge wird kleiner und zieht sozusagen, so kann man sich das bildlich vorstellen, die Organe wieder mit nach oben und der Beckenboden spannt an. Mhm. Und das passiert ganz automatisch. Und viele von uns, gerade auch in der Schwangerschaft, atmen halt nur noch in den Brustkorb und halten fest. Vielleicht fühlen sie auch einen Druck in der Schwangerschaft oder haben mal einen Tropfen Urin verloren und haben Sorge, dass das so ist. Und dann spannen sie die ganze Zeit an. Und diese Anspannung, Entspannung zu üben, das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht, wie du sagst, das kann man, wenn man das jeden Tag 5 Minuten macht, ja, dann hat man da schon einen ganz, ganz großen Schritt getan.
Ich fand das jetzt auch gerade so spannend, mit dem sich einfach das selbst auch mal kennenlernen, ja, also auch überhaupt erstmal den Beckenboden tasten, auf so eine Idee wäre ich ja im Leben nie gekommen. Das ist ja wirklich irgendwo doch so naheliegend. Nur natürlich ist es so wertvoll, dass ihr überhaupt darüber aufklärt. Das heißt, auch da, dass ich das überhaupt tasten kann, dass ich da, wie du auch gerade beschrieben hast, auch eventuell das mit den 2 Fingern, mit dem Damm mal ausprobiere, das hilft ja total, dieses Körpergefühl und die Körperwahrnehmung auch zu stärken, oder?
Auf jeden Fall. Und da entfernen wir uns halt immer mehr, ne? Und das ist auch das Problem bei der Geburt. Viele gehen zum Geburtsvorbereitungskurs, da wird über die Geburt aufgeklärt, wie eine Geburt verläuft. Aber wer bereitet dich denn körperlich richtig auf die Geburt vor? Wir haben unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, wo wir da das natürlich als Fokus nehmen. Der ist online, dass man das halt auch wirklich zeitlich unabhängig machen kann. Weil man hat ja die ganze Schwangerschaftszeit. Und wir sagen auch immer, die Geburtsvorbereitung, die kann man schon mit Beginn der Schwangerschaft starten. Sich kennenlernen, wie du gerade gesagt hast, weil in der Situation, wenn das Kind dann durchs Becken tritt, zu wissen, wo ist denn jetzt gerade eigentlich mein Kind, wo ist denn der Damm, wann ist denn der Zeitpunkt, dass ich loslasse, weil die Geburt ist eine aktive Situation und viele, die in den Kreißsaal kommen, das habe ich auch in meinem Arbeiten im Kreißsaal erlebt, verlassen sich extrem auf die Hebamme und verlassen sich extrem auf das Personal und denken, die werden mich da schon durchbringen. Aber wir müssen auch immer sagen, das ist eine ganz subjektive Situation im Kreißsaal. Wir wissen nicht, habe ich überhaupt eine Hebamme, die für mich die ganze Zeit da ist oder ist viel los im Kreißsaal? Habe ich eine Hebamme, die hat gerade einen schlechten Tag gehabt und hat keine Lust oder hat sich das Knie verdreht und ist gar nicht mit mir in der Situation, dass sie mich überhaupt in gewisse Positionen bringen kann, weil es ihr selber nicht gut geht. Und da muss ich mich selber total stärken und vorbereiten, damit ich unabhängig davon, was die Situation außenrum bietet, gut durch die Geburt gehe und selbstbestimmt durch die Geburt gehen kann. Und dafür brauche ich ein gutes Körpergefühl. Und das kann ich eben üben damit.
Ach, so spannend. Also du hast einige Punkte angesprochen. Die tiefe Bauchatmung. Spannend, weil ich war jetzt gerade erst im Geburtsvorbereitungskurs. Und da hat meine Hebamme auch immer wieder diese Brustatmung geübt, also zusätzlich. Weil sie meinte, ganz viele Frauen schaffen es einfach bis zum Ende nicht, in den Bauch zu atmen. Weil sie auch meinte, warum machen wir das mit der Brustatmung? Weil ich habe Gesang studiert und deswegen musste ich natürlich während des Studiums immer lernen, in den Bauch zu atmen. Weil Sänger brauchen das ja und deswegen kann ich das zum Glück. Nur wenn du jetzt auch nochmal sagst, dass diese Bauchatmung so entscheidend ist, das werde ich auf jeden Fall auch rückmelden. Das ist ja super spannend.
Ja, natürlich kann das einem schwer vorkommen. Wenn man das erste Mal macht, dann das Gefühl, atme ich jetzt überhaupt in den Bauch? Und gerade wenn man dann noch schwanger ist, das Gefühl, der Bauch ist eh schon so prall. Trotzdem hilft es, wenn man die Hände einfach mal auf den Bauch legt und dann das Gefühl hat, okay, es dehnt sich ein bisschen aus. Und es geht ja vor allem darum auch, was meine Gedanken zu steuern. Ne? Das heißt, ich steuere gefühlt die Luft in den Bauch und gefühlt die Luft in das Becken. Natürlich kann ich die Luft nicht ins Becken schicken, aber ich mache damit Platz. Ganz gute Position dafür ist zum Beispiel auch die Kindshaltung aus dem Yoga. Ne, wenn ich mich dann mit den Knien einfach auf die Matte setze oder auf den Boden setze, mache die Knie weit auseinander und lege mich dann nach vorne, sodass mein Bauch zwischen meinen Knien Platz hat und dann einfach mal gefühlt einfach in den Bauch atmen, dann spüre ich auch, wie der Bauch auf die Oberschenkel drückt zum Beispiel. Und dann einfach gefühlt immer dieses Becken entspannen auch dabei. Das ist eine ganz tolle Übung. Es gibt natürlich ganz viele weitere Übungen. Und im Geburtsvorbereitungskurs geht es viel auch um Atmung. Aber was ich auch festgestellt habe, es geht ja auch um körperliche Vorbereitung. Ne? Es geht ja auch darum, dass ich überhaupt in der Lage bin, im Kreißsaal in eine bestimmte Geburtsposition reinzukommen. Zum Beispiel die tiefe Hocke. Viele Frauen kommen gar nicht in die tiefe Hocke. Die sind verkürzt, ja, die haben keinen Sport gemacht, lange keine Flexibilität trainiert und die können dann einfach gar nicht in die tiefe Hocke gehen unter der Geburt. Oder diese schöne Beinhalterung im Kreißsaal, wo ja keiner in Rückenlage mit Beinhalterungen, die wir beim gynäkologischen Stuhl entbinden möchte, aber manchmal gibt es medizinische Situationen, wo das notwendig ist. Und wenn ich dann die Beine gar nicht in der Lage bin, die Beine so weit auseinander zu machen, dann kann ich da auch einfach als Frauenärztin, auch als Hebamme, die Frau in eine sehr unangenehme Situation bringen. Das merkt die oft erst nach der Geburt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, den Körper natürlich vorzubereiten. Und wir waren jetzt am Wochenende auf der Messe, auf der Babymesse, und uns ist da auch wieder aufgefallen, dass es sehr schwer ist, Frauen, die ihre erste Schwangerschaft haben, für das Thema zu sensibilisieren. Und so ging es mir auch. Ich habe vor 8 Jahren mein erstes Kind gekriegt und ich dachte, ich bin sportlich, ich bin fit, ich brauche das alles gar nicht. Und Beckenboden klingt langweilig. Ja, bis ich mein Kind geboren hatte mit 28 und dann selber eine Belastungsinkontinenz hatte. Und habe ich gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass ich als Frauenärztin nichts davon wusste und dass ich als so junge, sportliche Frau, die dachte, sie kann alles kontrollieren, auch ihren Harndrang, nach einer Inkontinenz hatte nach der Geburt.
Ja, das kann doch nicht wahr sein. Dass du das so offen teilst, also dass wir gerade auch bei Frauen, die das erste Kind bekommen, da sensibilisieren, auch für Hebammen ist es, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Input auch nochmal. Also auch alle Hebammen, dieses Buch ist ja der Wahnsinn, ja, und eine so tolle Unterstützung, auch gerade für die Geburtsvorbereitungskurse. Ich werde dir das Buch, glaube ich, gleich mal nochmal ins Herz legen.
Ja, und das ist wirklich, wir schreiben sehr tief. Ich schreibe wirklich sehr tief, weil ich habe, was ich jeden Tag erlebe in der Praxis, ist, dass Frauen vor mir sitzen, weinend in meiner Beckenbodensprechstunde und mir sagen, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das vorher gewusst. Oder mein Frauenarzt hat zu mir gesagt, das ist normal. Ja, nach der Geburt. Oder was erwarten Sie? Sie haben doch gerade ein Kind geboren. Bei Frauen, die eine Blasensenkung haben, bei Frauen, die eine Stuhlinkontinenz haben, bei Frauen, die Urin verlieren, das ist normal. Das ist nicht normal. Und viele kriegen keine Hilfe. Und in diesem Buch ist das wirklich sehr tiefgehend geschrieben, aber so, dass man es versteht, bekommt man die Hilfe. Man findet alle Tipps, die man braucht. Natürlich ist es schön, wenn man es schon in der Schwangerschaft liest, aber auch nach der Geburt. Da sind ganz, ganz viele Informationen drin, um wirklich die Hilfe zu bekommen, die man verdient hat. Und auf dieser Messe, die wir da hatten, ich sehe ja in der Praxis einfach immer viele Frauen, die sind schon betroffen, aber da bin ich ja nochmal in Kontakt gekommen oder wir mit Frauen, die das erste Mal schwanger waren und viele hatten die Mama dabei. Und wenn die Mama dabei war, dann sind die stehen geblieben und dann hat die Mutter gesagt, nee, das ist wichtig. Weil die hatten alle ein Problem und die meisten von denen waren schon operiert. Und die haben alle gesagt,
in der Generation oder genau. Da haben wir noch viel weniger drauf geachtet, ja. Ja, du hast nochmal auf das Buch verwiesen und ich schaue gerade rein, da steht ja auch nochmal Beckenboden und Geburt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade dieses Beckenbodentraining, wie du gesagt hast, ja eine wunderbare Geburtsvorbereitung ist. Ist es denn auch so, dass zum Beispiel Dammrisse und so weiter durch sowas auch vermieden werden können, beziehungsweise vorgebeugt werden kann, dass gerade auch schlimme Geburtsverletzungen passieren?
Ja, vor allem Beckenbodenabrisse. Wir haben das Problem, dass der Beckenboden bei 20% der Geburten einen Schaden nimmt. Und wenn der Schaden erstmal da ist, ist es schwierig, direkt diesen Schaden zu therapieren. Es gibt noch keine OP-Möglichkeit, diesen Muskel wieder anzunähen. Es gibt, das nennt sich Levator-Avulsion, wenn ein Teil vom Beckenbodenmuskel abreißt. Und da wissen wir, dass das Risiko höher ist, wenn ich gegen einen angespannten Muskel presse oder auch bei der Austreibungsphase drücke oder schiebe. Ja. Weil der Muskel, das muss man sich mal überlegen, muss bei einer Geburt sich auf das 3,6-fache seiner Ursprungslänge dehnen. 360%, wow. Das ist extrem viel.
Unfassbar.
Das heißt, ich muss diesen Muskel vorbereiten. Ja. Und da gibt es Risikofaktoren, ja, unter der Geburt oder auch schon in der Schwangerschaft, die man kennen sollte, wo man einfach sagt, okay, bin ich jetzt eine Patientin oder eine Frau, die ein Risiko hat oder nicht? Ne, das ist auch, da können wir auch gerne noch mal kurz drüber sprechen. Der Kaiserschnitt ist nicht die Lösung. Ne, wir wissen, dass wir 8 bis 9 Kaiserschnitte durchführen müssten, um einen Fall von Beckenbodenproblemen vorzubeugen. Ja, weil wie anfangs gesagt, die Schwangerschaft ist eigentlich der größte Risikofaktor, irgendwann Probleme zu bekommen. Aber wenn ich eine sehr schwere Geburt habe, ja, vielleicht mit einer Geburtszange oder so, oder das Kind liegt falsch, dann habe ich natürlich ein größeres Risiko. Und jetzt hattest du gesagt, mit den Geburtsverletzungen, also Beckenbodenschäden, ja, auf jeden Fall. Bei Dammrissen ist es schwierig, gute Studien auch durchzuführen, aber wir können das auf jeden Fall verhindern oder verbessern, das Risiko senken. Wir machen auf jeden Fall nichts schlimmer, weil viele Frauen denken, wenn ich meinen Beckenboden trainiere, wird er so fest, dass alles reißt. Und das stimmt eben nicht. Der Damm ist einfach bei uns Frauen sehr unterschiedlich. Wir haben auch einen sehr unterschiedlichen, unterschiedliche Größe des Vaginalausgangs. Manche haben einen sehr langen Damm. Das heißt, der Damm als einfach nochmal zur Wiederholung sozusagen, ist der Bereich zwischen After- und Scheideneingang. Und das ist ja auch zum Teil Haut, ne? Und das zieht sich manchmal etwas höher, manchmal ein bisschen tiefer. Und dann wird er aber auch von Muskulatur gebildet. Und je höher, also je schwerer der Dammriss ist, desto mehr Muskulatur ist eigentlich betroffen. Und da können wir schon durch Vorbereitung ich weiß ganz genau, wann ich loslassen muss, wie ich entspanne, dann auf jeden Fall das Risiko senken.
Okay, ja. Ihr beschreibt es ja auch alles so großartig, nochmal mit so konkreten Übungen im Buch. Das feiere ich auch sehr. Also vielen Dank dafür. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Jetzt hast du über die Geburt gesprochen und es ging auch nochmal um einen verspannten Beckenboden. Das ist ja auch ein Kapitel bei euch im Buch. Ich habe einige Freundinnen auch, die jetzt auch gerade nach den Geburten mit einem wahnsinnig verspannten Beckenboden zu kämpfen haben. Hast du dazu vielleicht noch ein paar Gedanken? Was können
Auf jeden Fall.
diese
Also ich
Frauen
hatte,
tun im Alltag?
ja, gerne. Ich hatte gestern tatsächlich im Beckenboden-Check-up eine Patientin, die geschickt oder die kam, weil im Rückbildungskurs darüber geredet wurde hier in Frankfurt und dann kam die und die hatte eine Belastungsinkontinenz und ich habe sie untersucht und ich habe direkt in der ersten Sekunde gemerkt, okay, diese Frau ist so krass verspannt. Und jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wenn ich jetzt huste, niese oder lache und ich verliere Urin, mein Beckenboden muss ja in dem Moment, wenn ich huste, Zug schnappen oder richtig festhalten, damit die Harnröhre zugedrückt wird. Und wenn mein Beckenboden jetzt aber schon verspannt ist, dann kann er in dem Moment, wenn ich huste, ja gar nicht mehr sich viel bewegen. Das heißt, der Unterschied ist nicht mehr da, von entspannt zu angespannt. Und das heißt, ein verspannter Beckenboden, der kann auch genau die gleichen Symptome machen wie ein zu schwacher Beckenboden. Und er macht häufig Schmerzsyndrome auch. Das heißt, er kann Ischiasschmerzen machen, Symphysenschmerzen, ISG-Schmerzen, also der ganze Beckengürtel. Ja, er kann auch bei Steißbeinschmerzen nach der Geburt eine Rolle spielen. Und es gibt mehrere Dinge, die wir tun können. Also einmal hatte ich gesagt, Kiefer und Beckenboden hängen miteinander zusammen. Also mal so ein bisschen zu überprüfen, bin ich jemand, der tagsüber stark auf die Zähne beißt oder nachts, dann daran arbeiten. Dann kann ich selber manuell ein bisschen den Beckenboden versuchen zu lösen, wie mit einer Anleitung zu einer Dammmassage zum Beispiel. Das findet man ja schön im Internet. Oder mir jemanden suchen, die als Osteopathin, Physiotherapeutin oder auch Frauenärztin den Beckenboden lockert durch interne Behandlungen, ja, und natürlich durch Übungen. Also wie zum Beispiel die Atemübungen, die ich schon vorgestellt habe. Und es gibt auch andere Übungen aus dem Yoga, die dazu beitragen können, dass der Beckenboden wieder loslässt. Aber es geht ganz viel für mich im ersten Schritt erstmal dazu, zu reflektieren, spanne ich eigentlich die ganze Zeit an im Alltag. Und das sind ja so Dinge, die wir uns angeeignet haben und die wir dann über eine Zeit lang versuchen, wieder zu verändern.
Und das finde ich auch so wertvoll in eurem Buch, weil ihr ja auch immer dieses Mentale so sehr mitdenkt, weil der Körper und die Seele einfach so zusammenhängen und auch, ja, du hast ja gemeinsam mit Katharina dieses Buch geschrieben und diese Ganzheitlichkeit liebe ich so sehr. Ja, dass da tatsächlich, wenn eine Frau auch gedanklich total angespannt ist, ganz viele belastende Glaubenssätze mit sich rumschleppt, dass es natürlich Auswirkungen hat. Ja, und das greift ja so schön auf, dass das einfach alles auch so zusammenhängt. Das finde ich total spannend.
Total. Und das ist auch im Thema Schwangerschaft ganz groß. Na, viele Frauen haben Angst und Angst führt zu Anspannung im Körper. Und Anspannung verstärkt Schmerz. Und Schmerz führt wieder zu Anspannung und Angst. Und da so gibt es diesen Angst-Anspannungs-Schmerz-Teufelskreis eigentlich, den wir versuchen müssen zu durchbrechen. Weil wenn eine Frau da reingerät unter der Geburt, wird es schwierig. Da kann dann zum Beispiel auch meine PDA gut helfen, weil sie die Schmerzen rausnimmt und man dann ausbrechen kann aus diesem Teufelskreis, aber das ist auch was, womit ich mich in der Schwangerschaft schon beschäftigen darf. Ne? Wo ist denn eigentlich meine Angst? Wovor habe ich Angst? Warum habe ich die Angst? Und da mal so hinzuschauen, damit man es auflösen kann vor der Schwangerschaft, vor der Geburt, Entschuldigung. Weil
Ja.
das ist ein ganz großes Thema. Oder wenn ich eine traumatische Geburt erlebt habe, dann habe ich das auch oft, dass die Frauen dann angespannt sind und auch mit dem Körperbereich nichts mehr zu tun haben möchten. Und das kann auch zu Verspannungen führen und Beschwerden einfach verstärken. Das können wir nicht voneinander trennen, das stimmt.
Ja. Was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Rückbildung. Also ich habe ja auch Fragen an die Community gestellt und da kam zum Beispiel die Frage, kann man einen mitgenommenen Beckenboden auch noch ein Jahr nach der Geburt wieder fit kriegen?
Total. Also wir haben ja nicht alle das Glück, dass wir nach der Geburt ein ruhiges Wochenbett haben. Ich denke mal an Frauen, die vielleicht ein Frühchen haben, das Kind in der Klinik oder allein auf sich gestellt sind mit vielleicht noch mehr Kindern zu Hause. Ja, das heißt, nicht jede schafft es auch im ersten Jahr, so gut die Rückbildung zu machen. Das ist natürlich toll und deswegen ist bei uns auch, wir haben ja noch einen Postpartum-Power-Kurs, der ist im Jahr Zugang, wo man auch immer zugreifen kann, aber der geht auch noch danach. Ne? Also es ist wichtig, anzufangen. Einfach anzufangen, weil es ist ein Muskel und Muskel kann ich immer trainieren. Und je älter wir werden, desto schwieriger wird es für uns, Muskulatur aufzubauen. Deswegen, ich empfehle immer, den Beckenboden so früh es geht zu trainieren. Und das kann ein Jahr sein, nach der Geburt, 2 Jahre, 5 Jahre, egal wann, einfach anfangen. Und da ist es eben wichtig, wirklich zu schauen, mache ich es richtig? Weil ich habe oft das Problem, dass Frauen in Rückbildungskurs gehen oder Übungen machen, sagen, es bringt ja alles gar nichts. Und dann untersuche ich die und dann merke ich, naja, sie spannt auch einfach den Beckenboden nicht an. Also da gerne auch selber mal untersuchen, wenn man sich unsicher ist, sich irgendwo vorstellen, weil da oft schon mal erstmal die Ursache liegt, dass es nicht funktioniert. Und deswegen, das klappt auf jeden Fall gut und wir sind Fans von einem funktionellen Training. Also es gibt ja auch zum Beispiel solche Kegeltrainer, solche Gewichte, die man sich kaufen kann und einführen kann oder solche App-Trainer, ne, dass man auch etwas in sich einführt und dann über die App gucken kann, spanne ich an oder nicht und wie stark spanne ich an. Da bezieht man aber immer nur den Beckenboden mit ein. Aber worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist ja, wir haben ja auch die tiefe Bauchmuskulatur, die mit dem Beckenboden zusammenhängt. Und viele Frauen, die nach der Geburt einen schwachen Beckenboden haben oder ein Problem, haben oft auch ein Thema mit dem Bauch. Das heißt, sie haben oft eine Rektusdiastase. Die Rektusdiastase ist das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur, was in der Schwangerschaft bei jeder Frau passiert. Ja. Ne, weil die einfach Platz geben und dann bei einigen sich nicht mehr richtig zusammenzieht. Und dann ist da wie so ein sehr weiches Bindegewebe zwischen den Bauchmuskeln, was sehr viel Platz gibt. Und immer wenn ich huste, niese oder lache, dann kann mein Bauch gar nicht dagegen halten, sondern das schiebt sich durch dieses dünne Bindegewebe nach vorne. Und ich kann meinen Beckenboden nur wieder gesund und fit kriegen, wenn ich auch meine tiefe Bauchmuskulatur mit einbeziehe.
Das da kam zum auch Beispiel eine Frage passend dazu. Rektusdiastase schließt sich nicht, trotz Übungen mehrere Monate, der Bauch ist noch da.
Also wenn ich eine große Rektusdiastase habe, die eine Frau selber gut tasten kann, dann braucht sie an sich ein 1:1 Training. Ja, also wenn ich jetzt sage, die ist über 3 bis 4 Querfinger breit, die Diastase, also der Spalt sozusagen, dann ist die meistens auch sehr tief. Es kommt nicht immer nur auf die Breite drauf an, sondern vor allem auch, wie tief kann ich denn in meinen Bauch reindrücken. Und da ist es so, wenn das so ist, dann würde ich immer zu Frauenärzten gehen, Physiotherapie-Rezept holen. Das ist ganz wichtig und vorher gucken, wer ist denn spezialisiert da drauf. Weil da kann es sein, dass du vielleicht einen Gurt brauchst oder einen Taping, die erstmal deinen Bauch stabilisiert. Weil du im Alltag immer wieder dagegen arbeitest. Die Übungen sind super, die du machst, aber dann hast du halt den ganzen Tag, den du noch meisterst, dein Kind immer wieder hochhebst und da vielleicht immer wieder dagegen arbeitest. Und dann bist du vielleicht eine Kandidatin, die so ein Gurt oder ein Tape braucht, um da auch tagsüber eine Stabilität reinzubringen. Und so ein Rektusdiastase-Training kann langwierig sein, weil wir das Bindegewebe straffen wollen und nicht den Muskel aufbauen. Und das braucht ein bisschen länger, oft von der Zeit, je nachdem, wie breit die auch war. Oder wenn ich umgekehrt nämlich einen schwachen Beckenboden noch dazu habe, dann muss ich den auch mit ins Training einbinden, damit das wirklich zusammen wieder gut und fest wird.
Das heißt, du würdest dann einfach dieser Mama raten, dem Physiotherapeuten ein 1:1 Training regelmäßig in Anspruch zu nehmen?
Zumindest erstmal, dass man wirklich gut untersucht wird, dass man mal geschaut wird, wie groß ist die Diastase, braucht die Frau einen Gurt oder einen Taping zur Unterstützung und dass sie nochmal geschaut wird, sind die Übungen, die sie macht, richtig? Weil auch da kommt es wieder darauf an, kann sie wirklich diesen queren, tiefen Bauchmuskel richtig ansteuern oder nicht? Und da fehlt es oft auch an der richtigen Wahrnehmung. Ich kann das zum Beispiel auch im Ultraschall sehen. Manche Physiotherapeutinnen haben auch so ein Ultraschallgerät, um mal zu gucken, spannt sie den richtigen Muskel isoliert an? Das kann man aber auch tasten. Weil oft ist der Fehler, dass man das nie mal geguckt hat, mache ich es eigentlich richtig. Und dann sind die Frauen frustriert, weil sie trainieren 3, 6, 12 Monate und es passiert nichts. Ne? Also wenn man da eine Unsicherheit hat und stagniert, dann würde ich mir immer einmal professionelle Hilfe holen.
Okay, ja, vielen, vielen Dank. Zum Thema Rückbildung. Jetzt machen ja ganz viele Frauen Rückbildungskurse. Und hast du da noch ein paar Ideen, auf was man vielleicht auch achten kann, wenn man sich einen Rückbildungskurs aussucht oder worauf es grundsätzlich bei der Rückbildung ankommt?
Also ein ganz großes Thema ist erstmal der Name Rückbildungskurs. Viele Frauen denken, nach diesem 8-wöchigen Kurs ist meine Rückbildung abgeschlossen. Das stimmt erstmal nicht. Unsere Rückbildung braucht mindestens 1 Jahr. Die meisten sagen, dass sie sich nach 2 Jahren wieder so fühlen wie vorher. Der Beckenboden, der Beckenboden braucht einfach erstmal Zeit, bis er nach einer Spontangeburt seine ursprüngliche Länge wieder hat. Wir wissen, dass wir erst nach 6 Wochen mit Kraftaufbau anfangen können. In den ersten 6 Wochen kommt es viel darauf an, den Beckenboden zu entlasten, damit das Bindegewebe heilen kann, weil unser Beckenboden zum Teil auch aus Bindegewebe besteht. Und das ist zum Beispiel, wenn ich so ein Fremdkörpergefühl habe, wenn ich laufe, als würde der Tampon nicht richtig sitzen, so ein Offenheitsgefühl. Da geht es viel darum, dass das Bindegewebe heilt. Da gibt es Hilfsmittel, die man nehmen kann. Die nennt man Pessare, da habe ich auch ganz viel im Buch darüber geschrieben. Das ist, sind Hilfsmittel, sind ähnlich wie ein Tampon, die aus Silikon gefertigt sind, ganz weich und die man sich einführen kann, die einfach stützen. wie wenn ich mit dem Sprunggelenk umknicke und ich mir eine Schiene dran mache. Da will ich auch, dass mein Bindegewebe heilt. Das ist erstmal das Erste. Am Anfang kommt es aufs Bindegewebe an.
Und ganz dann kurz, darf man das nach der Geburt dann relativ schnell verwenden?
Ja,
oder? Gerade
ja,
wenn sobald spazieren gehen oder so, oder auch dann, wenn, während man liegt?
Am besten, also notwendig vor allem, wenn man natürlich auf den Beinen steht.
Ja.
Okay. Ja, und sobald die Geburtsverletzungen abgeheilt sind und man sagt, okay, jetzt fühle ich mich wieder so, dass ich mir was einfügen kann, dann ist wirklich wichtig, dran zu bleiben. Also diese 8 Wochen Rückbildungskurs ist besser als nichts natürlich, aber oftmals, und deswegen haben wir unsere Kurse auch online und on-demand gestaltet, ist das Problem, so war es bei mir auch, ich gehe zum Kurs und mein Baby macht nicht richtig mit. Oder mein Baby ist krank. Oder ich stille die Hälfte der Zeit und gehe einmal die Woche dahin. Und dann mache ich eine halbe Stunde mit. Das kann ja gar nicht wirklich was bringen. Wenn ich Kraft aufbauen will und einmal die Woche eine halbe Stunde was mache, das ist nicht viel.
Ja, klingt logisch. Ja.
Ja, und viele denken, oh ja, ich habe ja Rückbildungskurs gemacht, haben aber nur von den 8 Mal 3 Mal richtig mitgemacht und 4 Mal nur halb und einmal war das Baby krank. Das ist ganz wichtig. Ja, man kann das auch mit einem Online-Kurs kombinieren und man muss dranbleiben, weil es gibt wirklich Statistiken und das sehe ich auch in meiner Praxis. Zum Beispiel die Inkontinenz, was ungefähr die Hälfte der Frauen nach Geburt mal zumindest kurzfristig betrifft, ist, nach 3 Monaten haben das weniger Frauen als nach 12 Monaten. Die Probleme kommen dann alle wieder oder entstehen neu nach ungefähr einem Jahr nach der Geburt, weil das Gewicht des Babys wird mehr und die Belastung wird mehr. Ja, man fängt vielleicht wieder an zu arbeiten, man traut sich mehr zu, man geht die ganze Zeit raus, auch das Umfeld sagt, naja, die ist ja wieder fit. Ja, und dann macht man weniger Training, weil auch das Baby nicht mehr so ruhig in der Ecke liegt, sage ich mal. Mhm. Ne? Also dann eine Stunde zum Rückbildungskurs zu gehen mit so einem 8 Monate Alten, das ist noch eine Herausforderung.
Mhm.
Ja, das heißt wirklich da dranbleiben. Und natürlich ist das schön, wenn man das sein Leben lang macht. Und da geht es nicht darum, das schreiben wir auch immer raus, es geht nicht darum, dass man sich die Matte aufrollt und nur Beckenbodentraining macht, sondern man muss einmal verstehen, wie man seinen Beckenboden, seine tiefe Bauchmuskulatur aktiviert. Und dann kann man das in jeden Sport integrieren. Weil wenn mein Ziel ist, ich möchte wieder joggen gehen oder ich möchte Kraftsport machen oder tanzen oder was auch immer, dann muss ich ein Gefühl haben, wie ich meine Körpermitte festmache, damit eben keine Probleme auftreten und ich sicher und gut trainieren kann. Und dann trainiere ich meinen Beckenboden quasi nebenbei.
Das heißt, auch wenn ich jetzt wieder ins Fitnessstudio gehe oder danach wieder joggen gehe und ich weiß, auf was ich achten kann, ja, dann trainiere ich es die ganze Zeit nebenbei. Das ist auch gut zu wissen. Da habe ich noch eine Frage. Während der Schwangerschaft joggen, was hältst du davon?
Genau, also joggen kurz zu deinem Zurück. Also joggen trainiert den Beckenboden jetzt nicht unbedingt so gut. Aber wenn ich wieder einen stabilen Beckenboden habe und ich gehe joggen, dann ist das gut. Aber ich würde dann parallel noch Übungen machen für die Körpermitte. Und Joggen in der Schwangerschaft, ja, großes Thema. Erstmal habe ich auch gemacht in der ersten Schwangerschaft, bis zur 22. Woche, weil ich dachte, tut dem Baby ja nichts. Ja, tut dem Baby auch nichts. Ist nicht gefährlich für die Schwangerschaft, nicht gefährlich fürs Baby. Aber was mache ich denn? Die Gebärmutter ist an Bändern aufgehängt, damit die sich in unserem Körper so hin und her schwabbelt. Und wenn ich jetzt aber jogge, dann wird ja immer ein Zug ausgelöst. Das heißt, es hüpft. Die Gebärmutter hüpft auf und ab. Ja, und zieht an diesen Bändern, wo sie befestigt ist. Die Blase hüpft auf und ab. Jetzt ist das Bindegewebe eh schon weicher in der Schwangerschaft. Die Gebärmutter wiegt 3 Kilo mehr als vorher. Und ich mache die ganze Zeit diese Belastung. Und ich bin schon der Meinung, dass das kleine Schäden am Bindegewebe auslösen kann, die später das Risiko erhöhen, Probleme zu bekommen. Eine Inkontinenz oder eine Senkung.
Ich habe es auch gespürt, ich gebe es ehrlich zu, ich bin auch so eine begeisterte Joggerin und dann habe ich es 2 Mal probiert und nach dem dritten Mal habe ich aufgehört, weil ich dachte, nee, das fühlt sich einfach nicht gut an. Tatsächlich.
Und ich sage auch immer, die Schwangerschaft ist eine kurze Zeit eigentlich, gesehen aufs Leben. Ne?
Mhm.
Und es ist jetzt auch keine Zeit, irgendwelche neuen Rekorde aufzustellen oder so. Und es gibt wirklich gute Alternativen, die nicht diese Sprungbelastung haben. Diese High-Impact-Belastung, so nennen wir das. Ne? Dieses Auf- und Abhüpfen. Man kann gut dann aufs Radfahren umsteigen, wenn man im Fitnessstudio ist, auf einen Crosstrainer umsteigen. Schwimmen gehen, also man kann auch anders Konditionstraining machen und Ausdauertraining ohne Joggen.
Ja, und was hältst du von Krafttraining? Also jetzt wirklich mal grundsätzlich Schwangerschaft und auch nach der Geburt im Fitnessstudio?
Also ich bin super Fan von Krafttraining. Wir Frauen brauchen mehr Krafttraining, auch Gewichte. Wir müssen ja unsere Kinder auch tragen. In der Schwangerschaft würde ich immer sagen, nicht in die Extreme vom Gewicht gehen, nur das, was ich halten kann mit dem Beckenboden. Wenn ich jetzt vorher schon viel gemacht habe, ist das natürlich ein anderes Gewicht. Aber jede Frau, egal wie viel sie vorher gemacht hat, hat ein weicheres Bindegewebe in der Schwangerschaft und hat eine mobile Blase und Harnröhre. Und da muss ich wirklich gut gegensteuern können. Und viele können diese ganze Kraft im Beckenboden, also der wird schwächer bei jeder Frau, weil er einfach ein bisschen Wassereinlagerung, ein bisschen ödematöser, das Bindegewebe wird schwächer, der Beckenboden ist flexibler. Das ist ja auch gewollt für die Geburt. Und deswegen kann ich auch etwas mit meinen Gewichten zurückgehen in der Schwangerschaft. Also wirklich gucken, wo kann ich das Gewicht mit meinem Beckenboden, wenn ich ihn anspanne, immer die Spannung in meinem Beckenboden auch gut halten während der Zeit.
Ja, und das ist auch empfehlenswert, oder? Während der Übung dann immer wieder den Beckenboden bewusst anzuspannen und wieder zu entspannen, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Und dann kann man ja danach sagen, okay, und danach, so machen wir das auch, wir haben unsere Kurse. Also ich habe das auch auf dem Handy, gucke ich mir das in einem Fitnessstudio an, dann mache ich noch 10 Minuten unser Beckenboden-Entspannungsvideo danach. Ah. Und, ne, und man legt dann da einen Fokus. Oder wenn ich auch jetzt in der Rückbildung und ich mache andere Übungen, mache Krafttraining, dann nehme ich auch gerne, wir haben ja in unserem Kurs auch so Workout-Teile, die sehen dann nur eine Viertelstunde, nehme ich das mit und sage, okay, jetzt mache ich ein Warm-up, Viertelstunde unsere eine Beckenbodeneinheit von uns und dann gehe ich in meine Kraftübungen rein. Und dann kann man das so auch ganz gut integrieren in sein Training. Ne? Mhm. Ja, ja, die Übungen aus dem Buch.
Das heißt also, die Übungen aus dem Buch, auch in Verbindung mit euren Kursen, magst du vielleicht nochmal zum Buch was sagen, weil es ist ja ein absoluter Schatz. Ich bin noch nicht so ganz durchgekommen. Ich habe reingeblättert, habe mir einige Übungen schon angeschaut und bin schon richtig, richtig begeistert. Nur du kannst es selbst nochmal aus deiner Sicht sicher viel, viel besser vorstellen.
Also das Ziel vom Buch war wirklich, Frauen so aufzuklären, dass sie schon vor der Geburt natürlich wissen, was ist der Beckenboden und was kann ich schon vor der Geburt tun. Aber auch für Frauen, die Probleme haben nach der Geburt oder die vielleicht auch ein zweites, drittes Kind planen, die wissen müssen, worauf sollte ich achten und was kann ich tun, um langfristig gesund zu bleiben. Wir haben auch ein Kapitel über den Zyklus und den Beckenboden, weil viele Frauen da einfach auch spüren, Unterschiede spüren oder Sport und Beckenboden danach. Ne? Über Pessar, über Hilfsmittel, wie bekomme ich die Hilfe, was muss ich wissen, um auch da zu sitzen, wenn mein Frauenarzt oder meine Frauenärztin sagt, ich sehe das Problem nicht, dass man da wirklich sitzen kann und sagen, nee, ich habe das hier gelesen und ich möchte, dass da geguckt wird oder ich möchte das und das Hilfsmittel oder die und die Hilfe haben. Wir haben Übungen für jede Phase, die Schwangerschaft, das Wochenbett, die Rückbildung, die Zeit danach, ja, das ganze Leben quasi sozusagen, die man wirklich gut mit guter Anleitung zu Hause machen kann. Und ja, ein ganz großes Herzensthema für mich ist auch so diese Aufklärung. Ich stehe vor der Geburtsentscheidung, möchte ich mein Kind spontan oder der Kaiserschnitt auf die Welt bringen? Was macht für mich vielleicht Sinn? Welche Daten gibt es dazu? Es ist sehr studienbasiert, sodass man wirklich wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und weiß, okay, so und so sieht das aus, ne, die Studiendaten, das ist die Wirklichkeit, weil einfach so viel Mythen herrschen und wir da einfach mal einen Durchblick schaffen wollen und einfach das Tabu brechen, weil es betrifft 2 von 3 Frauen im Laufe ihres Lebens sind inkontinent. 30% haben eine Organsenkung. Das ist jede zweite oder dritte Frau hat ein Problem und das sind einfach so, so viele. Und ich kann das immer nur sagen, dass auch wenn man nach dem ersten Geburt vielleicht noch nicht so Probleme hatte und dann ist man das zweite Mal schwanger, man wird einen Unterschied spüren. Das ist einfach auch unsere Anatomie zum gewissen Teil. Wir Frauen haben einfach anatomisch bedingt eine Schwäche im Beckenboden, weil wir eine große Öffnung haben, die die Männer nicht haben. Und diese hormonellen Unterschiede. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich mir wünsche, dass jede Frau das Buch liest, um ja, einfach aufgeklärt zu sein. Ja. Und sagen kann, okay, ich wusste das und ich habe bewusst meine Entscheidung so getroffen oder ich habe Hilfe bekommen und das schon in frühen Jahren und dann nicht eben irgendwann diese Probleme auftreten.
Also ich halte hier nochmal in die Kamera diesen Schatz. Man sieht auch, es ist ein dickes Buch und was ich aber trotzdem total schön finde, ihr habt es richtig schön aufbereitet, dass es sehr, sehr leicht auch zu lesen ist und sehr angenehm zu lesen, auch mit vielen Kästen und Grafiken drin, um ja einfach auch diese Theorie relativ gut in die Umsetzung zu kriegen. Vielen, vielen Dank für diesen großen Schatz, den ihr da in diese Welt tragt. Rike, ich danke dir so sehr auch für das wertvolle Gespräch. Und wenn euch jetzt noch alle, die gerade zuhören, suchen, wo finden sie euch denn?
Genau, also ihr findet uns auf Instagram vor allem, auf die.mamacademy. Ihr findet uns auch mit unserem Podcast, dem Mamacademy Podcast, bei Spotify oder Apple iTunes oder allen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website www.diemamacademy.de. Freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr da mal vorbeischaut.
Genau, und auch eure Online-Kurse sind ja ganz, ganz wertvoll. Da hattest du auch von gesprochen. Also alle, die Interesse haben, einfach in die Shownotes schauen. Da verlinke ich alles. Und ich danke dir so, so sehr, dass du da warst, Rike.
Vielen Dank, Martina, für dieses Gespräch und für die Möglichkeit, das Thema rauszutragen. Und ich wünsche dir für deine Schwangerschaft und für deine Geburt auf jeden Fall alles, alles Liebe.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich kann mich ja jetzt perfekt vorbereiten hier. Bis dann, Rike. Alles Liebe.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr Lieben, wie immer habe ich zum Schluss noch zwei wichtige Neuigkeiten für euch. Und zwar war mein Humor-Workshop am Mittwochabend wohl für so viele Eltern wahnsinnig hilfreich, denn am Donnerstagmorgen haben wohl ganz, ganz viele Kinder mit Leichtigkeit mitgemacht. Ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, weil ihr einfach so schnell in die Umsetzung kommt. Und falls du es nicht live geschafft hast, dabei zu sein oder du vielleicht die Anmeldung verpasst hast, möchte ich jetzt allen Eltern die Möglichkeit geben, noch die Aufzeichnung zu sichern. Du findest den Link zur Aufzeichnung in den Shownotes. Und sie ist dann gültig bis zum 28.11., denn du kannst genauso wie alle anderen Eltern, die am Mittwochabend dabei waren, in die Umsetzung kommen und mehr Leichtigkeit, Entspannung und Lebendigkeit in deine Familie tragen und darüber ein viel zufriedeneres Kind haben oder Kinder haben. Und dann möchte ich dich noch einladen, mitzumachen bei meiner Instagram-Challenge zum Thema Geschwisterkinder. Die ist heute gestartet, heute ist Freitag. Und du kannst jetzt noch mitmachen und bekommst immer, wenn du das entsprechende Wort in die Kommentare schreibst, auch noch einen kostenlosen Miniguide dazu. Das heißt, falls du mir noch nicht bei Insta folgst, mach das doch gerne und sei gerne bei der Challenge dabei. Ich freue mich.